Atibeo,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Wissenschaftspodcasts Atibeo der Hochschule Fresenius. Ich bin Alexander Pratka. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt Zeit und Lust mitgebracht, euch gemeinsam mit mir einem der, ja, wie ich finde, wirklich aufregendsten Themen unserer Zeit zu widmen, es zu durchdringen und Antworten eines Experten zu lauschen. Es dreht sich wieder mal um Digitalisierung und Automatisierung. Das wird auch keiner bestreiten, dass das wirklich absolute Top-Trends zurzeit sind. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht über neue Möglichkeiten und faszinierende Entwicklungen unterrichtet werden. Und ich staune immer wieder, was alles möglich ist, was alles geleistet wird und ja, welche Bereiche da mittlerweile betroffen, durchdrungen sind. Ganz egal, ob das jetzt privat ist oder auch geschäftlich. Als Pressesprecher lese ich natürlich auch gerne und viel Zeitung. Und ja, im Berliner Tagesspiegel bin ich kürzlich auf einen ganz interessanten Artikel gestoßen. Ich zitiere mal. Kurz vor Mitternacht hat der Bundestag am 20. Mai ein Gesetz zum autonomen Fahren beschlossen. Durch diese Neuregelung würden dem autonomen Fahren laut Bundesregierung Einsatzchancen in verschiedenen Mobilitätsbereichen ermöglicht. Und weiter unten im Text heißt es dann, doch das autonome Fahren hat auch in der Logistik der nahen Zukunft erhebliche Potenziale. Warum habe ich jetzt gerade diesen letzten Satz so hervorgehoben? Deshalb, weil er den Bogen spannt zu einem aktuellen Forschungsprojekt, an dem eben auch die Hochschule Fresenius wieder mal beteiligt ist. Und das gemeinsam mit echt prominenten Partnern, zum Beispiel MAN, Truck & Bus, die Deutsche Bahn, Göttingen oder auch Deon Digital. Das Projekt trägt übrigens den schönen Namen Anita. Aber ja, wie ihr euch vorstellen könnt, da geht es jetzt hier nicht um eine Frau, sondern Anita ist eine Abkürzung. Und dieses Kürzel steht für autonome Innovation im Terminalablauf. Ein bisschen abstrakt, aber was passiert denn da? Die Projektpartner entwickeln gemeinsam einen automatisierten LKW und testen den während des normalen Logistikbetriebs auf dem Containerumschlagplatz in Ulm-Dornstadt. Die Betonung liegt hier wirklich ein bisschen auf diesem Ausdruck während des normalen Betriebs, weil wer schon mal auf einem Containerumschlagplatz war, weiß, wie es dazu geht. Da ist die Hölle los, da ist richtig, richtig Power drin, da ist viel Arbeit, da sind viele Beteiligte und ja, ein Rädchen greift ins andere. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und da was zu testen, ja, das ist schon eine schöne Herausforderung. Was macht denn jetzt dieser vollautomatisierte LKW in Zukunft? Also wir haben ein Containerdepot von DB Intermodal Services und DUS. Das sollten wir schon mal erwähnen. DUS steht auch wieder als Abkürzung für die Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene Straße. Da sind wir auch schon direkt beim Thema. Es geht eben darum, diese Verknüpfung zwischen der Schiene auf der einen Seite, also Züge mit Containern, und der Straße, LKW, flexibler zu machen, effizienter zu machen und insgesamt besser zu machen. Und dieser vollautomatisierte LKW, ja, wie der Name schon sagt, der soll sich eben selbstständig bewegen und diesen kombinierten Verkehr zwischen Schiene und Straße abbilden und möglich machen. Dafür ist natürlich Voraussetzung, dass der LKW, in dem ja dann nun mal kein Mensch mehr sitzen soll, und die gesamte Terminalumgebung dieses Containerdepots untereinander verständigen können. Da sind wir so auch im Bereich Industrie 4.0, wenn das schon jemand mal gehört hat. Also die eigenständige Verständigung von Maschinen. Ja, Wissenschaftler der Hochschule Fresenius haben jetzt in einem ersten Schritt die Verhaltensweisen von Menschen und Maschinen vor Ort analysiert, damit diese später in digitale Prozesse und Regelwerke überführt werden können. So soll ein, so heißt das Ding, Schaltplan für autonome Transporte entstehen. Wie schon zur Einleitung gesagt, würde ich gerne mehr wissen und mehr erfahren und nehme euch da gerne mit auf die Reise und habe dafür natürlich auch wieder einen Gast im Studio, mit dem ich das Ganze machen möchte und mit dem ich sprechen möchte. Das ist dieses Mal Professor Dr. Christian T. Haas, der auf Hochschulseite das Projekt über die nächsten 3 Jahre begleitet. So, nach diesen einleitenden Worten begrüße ich jetzt auch ganz herzlich meinen heutigen Gast, unseren Experten im Wissenschaftspodcast Atibeo. Das ist heute Professor Dr. Christian T. Haas. Guten Morgen, Herr Haas.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich,
hier zu sein. Grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja Direktor des Instituts für komplexe Systemforschung an der Hochschule Fresenius. Das ist ja ein nicht ganz unkompliziertes Wort. Vielleicht können Sie mal sagen, was Sie da eigentlich so machen in diesem Institut.
Wir beschäftigen uns mit unterschiedlichen Fragestellungen über die letzten Jahre hinweg. Aktuell betrachten wir sehr stark die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, das heißt technologischen Entwicklungen, Automatisierungsfragestellungen, künstliche Intelligenz und vieles mehr. Mhm. Und die Auswirkungen auf den Menschen, wie kommen Menschen damit zurecht, wie verändern sich Anforderungen beim Menschen, welche Akzeptanz ergibt sich hier in dieser Konstellation, und letztlich ist dabei auch eine ganz spannende Frage, welche neuen Schulungs- oder Bildungsformen sollten wir denn den Menschen aktuell anbieten?
Sehr spannend, auch sehr zukunftsorientiert, wenn ich das so richtig höre. Jetzt kommen wir mal zu unserem eigentlichen Start in dem Wissenschaftspodcast. Das ist eine feste Kategorie, die kennen Sie vielleicht auch schon. Die nennt sich Forscher gefragt. Ist ein bisschen doppeldeutig. Also, Sie sind Forscher und wir fragen auch forsch nach. Ich stelle Ihnen jetzt gleich drei schnelle, prägnante, kurze Fragen, und Sie würden einfach antworten. Hm? Was war eigentlich Ihr Berufswunsch, als Sie ein Kind waren?
Ich erinnere mich noch sehr gut, als Kind wollte ich unbedingt Profisportler werden. Und zwar fast egal, welche Sportart. Ich konnte mich für unterschiedliche Sportart begeistern.
Ja, es war wie bei mir auch. Man hat immer gesagt, er hat immer einen Ball in der Tasche. Das ist interessant. Wie kommt man denn von diesem Berufswunsch Profisportler zum Direktor des Instituts für komplexe Systemforschung?
Na, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich versuche sie kurz zu fassen. Bin zwar nicht Profisportler geworden, habe allerdings Sportwissenschaft studiert und dann auch in dem Bereich Sportwissenschaften, Biomechanik, Neurophysiologie dann promoviert. Also habe mich letztlich mit Fragestellungen auseinandergesetzt, wie lernen Sportler, wie treffen Sportler Entscheidungen, sehr stark immer von der Frage auch getrieben, was tut sich im Nervensystem. Und irgendwann ist der Sportler etwas mehr in den Hintergrund gerückt, aber was nach wie vor eben aufrechterhalten blieb, sind Fragen, wie treffen Menschen Entscheidungen, wie lernen Menschen, und aktuell ist es eben so, dass wir uns mit der Frage sehr stark auseinandersetzen, wie treffen Menschen in ihrer Arbeitswelt Entscheidungen, wie lernen sie, sich an neue Bedingungen anzupassen, wo ist es möglich, wo ist es nicht möglich, und aktuell haben wir einen unglaublichen Umbruch in den Arbeitsbedingungen, viele Automatisierungen, und automatisiertes oder autonomes Fahren ist da natürlich ein Paradebeispiel, und wir fragen im Moment an der Stelle hin, was passiert mit dem Menschen, der in autonomen Systemen zu tun hat oder mit autonomen Systemen aktuell arbeitet.
Führt mich direkt zur Frage 3. Sie sprechen es schon an, Automatisierung, jetzt speziell auch autonomes Fahren und so weiter. Das sind spannende Themen unserer Zeit. Machen wir in Zukunft eigentlich noch irgendwas selbst? Wo bleibt eigentlich der Mensch in dieser Gleichung?
Wir werden sicherlich einige Dinge abgeben. Wir werden andere neue Dinge übernehmen. Und ich würde ganz gerne einen Vergleich ziehen. Ich glaube, keiner von uns ist aktuell böse, dass die Waschmaschine oder die Spülmaschine uns das Geschirr wäscht. Oder eben die Wäsche macht oder der Trockner uns die Wäsche schnell trocknet und uns an der Stelle eben Zeit gibt, uns mit neuen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Davon gibt es in der Welt ja wahrlich genug. Und wenn wir jetzt Routinetätigkeiten so aufziehen, dass sie primär von Maschinen übernommen werden, dann ergibt sich für uns natürlich deutlich eine neue Möglichkeit. Dieser Übergang von der im Moment in einigen Bereichen noch sehr händischen oder physischen Arbeitswelt hin zu einer mehr automatisierten oder gegebenenfalls auch autonomen Arbeitswelt, den müssen wir natürlich extrem gut begleiten. Und genau das sind Fragen, mit der wir uns in der Forschung beschäftigen. Mhm.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das waren jetzt schon mal sehr interessante Einblicke. Und da sind wir ja quasi auch schon mittendrin in unserem heutigen Thema. Jetzt war ich gerade gestern selbst am Containerumschlagterminal in Ulm, Dornstadt. Da geht's wirklich zu wie in einem Bienenstock oder wie in einem Ameisenhaufen. Es ist unglaublich viel los. Es sind zigtausend Container, die hochgestapelt werden wie Hochhäuser. Es ist ein Platz da, wo Container von der Schiene auf den LKW geladen werden. Es ist ein Platz da, wo das umgekehrt läuft. Es werden Container kontrolliert. Sind sie beschädigt? Sind sie ganz? Wo kommen sie hin? Also sehr hochspannend und es ist unglaublich viel los. Dauerbeschäftigung, Hochbetrieb. Jetzt stelle ich mir vor, wie Sie mit Ihren beiden Wissenschaftlern, Wissenschaftskollegen dazukommen. Was machen Sie denn da eigentlich? Vielleicht können Sie das Projekt, was da passiert, einfach mal kurz beschreiben.
Ja, unsere Aufgabe oder eine unserer Aufgaben in diesem Forschungsprojekt ist es, das System zu analysieren, und zwar im Hinblick auf alle Funktionen, die dieses System letztlich ausmacht. Das heißt, alle Abläufe, alle überall dort, wo Information ausgetauscht wird, im Moment häufig noch zwischen Menschen, die sich etwas zurufen.
Also System, Entschuldigung, meint in dem Fall dieses Biotop-Container-Umschlagplatz,
richtig,
dieses komplexe System.
Ganz genau. Also System heißt halt eben, da sind die LKW gehören dort zum System mit dazu, da gehören Kräne mit dazu, da gehören Reachstecker oder Stapler mit dazu, da gehören die Menschen eben mit dazu und überall dort wird physisches Material, also Container ausgetauscht, vom LKW zum Kran übergeben etc., aber eben auch entsprechend Informationen ausgetauscht und der Informationsaustausch und die Bewertung von den Informationen ist dafür die Grundlage, dass ich Ware oder Container, also letztlich Materialien von A nach B überführe und das eben auch sicher überführen kann. Und dieses System, das ist ein extrem gewachsenes, über viele Jahre oder Jahrzehnte gewachsenes System. Und damit wir ein solches System später automatisieren können, müssen wir es erstmal analysieren. Und da nutzen wir unterschiedliche Techniken. Das fängt an von Dokumentenanalysen. Das geht über teilnehmende Beobachtung oder verdeckte Beobachtung. Das geht weiter dahingehend, dass wir Fahrwege analysieren von LKW, von Reachstackern etc. Und was im weiteren Kontext notwendig ist, ist, dass wir eine vollständige Informiertheit haben. Also wir müssen eigentlich bis ins letzte Detail verstanden haben, was führt dazu, dass der Container von rechts nach links, von oben nach unten, dass er von dem LKW auf den Platz geladen werden kann, was führt dazu, dass er nicht verladen werden kann. Weil erst dann, wenn wir das System vollständig verstanden haben, erst dann können wir im weiteren Kontext daran arbeiten, es zu automatisieren.
Das Projekt ist ja praktisch, wir haben fast ein Jahr jetzt hinter uns. Das ist im Juli des vergangenen Jahres ja schon gestartet. Das ist ja schon eine gewisse Zeit, auch wenn wir natürlich jetzt Corona-Pandemie bedingt vielleicht auch Verschiebungen erfahren haben. Wie ist denn jetzt der Status quo aktuell? Wo stehen wir denn heute?
Mit der Systemanalyse sind wir inzwischen quasi durch. Quasi deshalb, weil sich ein solches System immer noch mal wieder leicht verändern kann. Da werden bauliche Maßnahmen vorgenommen etc. Das heißt, wir bleiben kontinuierlich an diesem System dran, an der Analyse, aber sind jetzt so weit, dass wir hinter die Systemanalyse eigentlich einen Haken machen können. Wir haben die Prozesse vollständig beschrieben, wenn ein Container ankommt, wenn er von dem einen zum anderen Terminal letztlich überführt wird, wenn es Transferfahrten gibt, was ist dafür notwendig, welche Dokumente müssen ausgetauscht werden. Das haben wir inzwischen jetzt vollständig erfasst und was wir aktuell dann eben machen, ist, dass wir ein digitales Abbild aufbauen. Also die Prozesse, die wir jetzt dokumentiert haben, die wir jetzt dargestellt haben, die digitalisieren wir jetzt. Also das, was die physische Welt darstellt, davon generieren wir einen digitalen Zwilling. Und auf dieser Ebene bauen wir dann nachfolgend eine Missionsplanung. Die Missionsplanung ist notwendig, damit ein LKW, der einen Container von A nach B auf dem Terminal beziehungsweise zwischen Terminals hin und her fährt, damit dieser LKW letztlich weiß, was er zu tun hat.
Also ein automatisierter LKW, der künftig fahrerlos unterwegs sein soll.
Korrekt.
Das nochmal zu wiederholen.
Ja.
Warum ist denn das Thema Digitalisierung, Automatisierung in diesem Bereich so wichtig? Ich meine, sogar die Bundesregierung fördert ja dieses Vorhaben mit nicht gerade wenig Geld und es ist ja auch ein langfristiges Projekt. Es geht über 3 Jahre. Es sind sehr namhafte Partner wieder dabei. MAN ist ja für die Technik des LKWs zuständig. Die Deutsche Bahn ist ja sehr interessiert, der Verknüpfung Schiene-Straße und dann natürlich weitere Projektpartner, zu denen ja auch die Hochschule Fresenius gehört. Also welchen Wert hat das Projekt oder welchen Mehrwert versprechen sich die Beteiligten eigentlich davon?
Da gibt es unterschiedliche Antworten darauf. Zunächst ist dieses Thema automatisiertes oder autonomes Fahren ist ja weltweit ein absolutes Megathema. Ne? Mhm. Und wir haben in Deutschland eine extrem starke Automotive-Industrie, nicht nur die großen Namen, die man im Lkw-Bereich kennt oder im Pkw-Bereich ebenso, sondern natürlich auch unglaublich viele Zulieferer, die ganz, ganz wichtige Bauteile letztlich beisteuern. Und autonomes Fahren, das Mitspielen in diesem Thema autonomes Fahren, ist für die Automotive-Industrie ein Must-Have. Also es ist unglaublich wichtig, dass wir dort wir Experimente durchführen, aber natürlich auch viele andere Industrie- und Wissenschaftspartner mehr. Also da kann man fast gar nicht genug experimentieren, um so viel Wissen zu generieren, dass wir in Zukunft dort in Deutschland einfach gut aufgestellt sind. Das ist das eine Thema, also ganz, ganz wichtig letztlich für die Automotive-Industrie und alle die, die letztlich mit der Industrie zu tun haben. Das zweite ist dieses große Thema Industrie 4.0.
Also Maschinen kommunizieren untereinander,
richtig,
ohne dass der Mensch richtig dabei ist.
Ganz genau. Industrie 4.0. Und dabei ist es letztlich ja eben auch so, dass Bauteile produziert werden, aber die müssen dann eben nicht nur produziert werden, sondern sie müssen innerhalb von bestimmten Geländen oder Arealen transportiert werden und sie müssen auch außerhalb von abgegrenzten Arealen transportiert werden. Und da stellt sich dann natürlich auch wiederum die Frage, wie kriege ich das ohne den Menschen dann hin? Mhm. Dafür braucht es wiederum auch automatisierte Fahrzeuge beziehungsweise eben auch eine automatisierte oder autonome Logistik, also Thema eben auch Logistik 4.0. Und das eine geht quasi ohne das andere gar nicht. Da sind die verschiedenen Industriebereiche unmittelbar miteinander letztlich verknüpft. Und genau durch diese Verknüpfung ist dieses Projekt hier von einem, ja, wie wir glauben, von einem ziemlich großen Wert, weil wir eben nicht nur das eine tun, mit automatisierten Fahrzeugen zu arbeiten, sondern wir arbeiten wirklich unter den Realbedingungen, wo wir reale Logistikanforderungen eben haben und alles das, was letztlich damit zu tun hat.
Jetzt habe ich das gestern ja auch ein bisschen beobachten können. Der Faktor Mensch ist sehr, sehr wichtig aktuell noch in diesem Containerumschlagplatz. Wir haben ja zum einen den Lkw-Fahrer, wir haben den Beruf des Checkers. Das ist ja derjenige, der die Container überprüft und dann auch ja tatsächlich ganz oldschool mit Kreide auf die Container schreibt, ob er beschädigt ist, ob er in Ordnung ist, welcher Kategorie er angehört, also sprich, sind Lebensmittel zu transportieren oder andere Güter. Ich habe sehr, sehr viele Zettel in Händen gesehen, sehr viele Wege auch, die man zur Anmeldung und wieder zurückgeht. Es gibt Kranführer, also es sind sehr, sehr viele Beteiligte dabei. Was sind denn für Sie jetzt so die größten Herausforderungen? Also ich nenne das immer so ein bisschen, es sind ja aktuell noch viele Digitalisierungsbrüche da einfach. Was sind denn so die Hürden? Ne? Wie wollen Sie das umsetzen, dass da so viel spontan passiert und auf Zuruf? Vielleicht können Sie das mal schildern aus der Sicht des Wissenschaftlers. Ich habe da ja doch einen sehr laienhaften Blick.
Ja. Ich hatte es anfangs schon erwähnt, das, was wir dort vorfinden, sind sehr stark gewachsene Strukturen. Die haben sich über viele Jahre hinweg herausgebildet, aber gleichzeitig eben auch bewährt. Sie funktionieren so, wie sie funktionieren. Und damit sind sie im Moment sehr stabil. Wir haben im Moment analoge Prozesse, wir haben viel Informationsaustausch zwischen Personen, einiges passiert per Zuruf, anderes auch per Handzeichen. Nonverbal, dass die handelnden Personen schlichtweg wissen, was zu tun ist. Und wir haben auf der anderen Seite digitale Prozesse, auch digitale Anforderungen. Und genau das zusammenzubringen, das ist die ganz, ganz große Aufgabe, der wir uns eben stellen müssen, diese Heterogenität letztlich der Systemfunktion. Wahrscheinlich wäre es sehr viel einfacher, wenn auch nicht einfach insgesamt, aber einfacher, wenn wir von einer grünen Wiese das System vollständig digital quasi planen würden und jede Art des Informationsaustauschs von vornherein digital planen würden. Das können wir hier aktuell ja nicht einfach machen, dass wir den Schalter umlegen und sagen, jetzt mal bitte ein halbes Jahr Stopp und jetzt fangen wir hier an digitales System eben aufzubauen, sondern die Terminals, die Prozesse, die müssen tagtäglich einfach weiterlaufen. Da können wir den Schalter nicht einfach umlegen in die eine Richtung und dann wieder umlegen in die andere Richtung. Das heißt, wir müssen quasi eine Parallelwelt aufbauen und die dann nach und nach quasi mehr Funktionen übernimmt, eine digitale Parallelwelt. Und diese digitale Parallelwelt, die muss dann einfließen können in Zukunft in die im Moment reale Welt, die sich durch analoge, durch physische Prozesse, aber eben auch durch einige digitale Prozesse darstellt.
Also ich sehe, das Kernproblem liegt ja darin, Prozesse so zu standardisieren, also einen Standard zu schaffen, dass sie künftig eben autonom ablaufen. Das ist ja anders gar nicht möglich. Und trotzdem dann funktionieren. Und Sie sagen es ja selbst, die Prozesse, so wie sie jetzt sind, die nicht standardisiert sind, oder ja, doch teilweise schon, aber es ist eben viel spontan, funktionieren ja. Wie gehen Sie denn da ran, also dass praktisch diese Standardisierung erreicht werden kann?
Zunächst ist es in der Tat so, dass wir wirklich vollständig dieses System analysieren müssen, es vollständig verstanden haben und immer wieder auch nachfragen müssen, was führt ganz klar dazu, dass der Container verladen werden darf. Wann darf er nicht verladen werden? Aktuell ist es so, dass häufig Menschen Entscheidungen treffen, dass sie interpretieren, dass sie durch ihre Erfahrung wissen, jetzt kann ich mit meinem LKW losfahren, jetzt kann der Container verladen werden. Da machen sie häufig sehr, sehr viel richtig und treffen häufig gute Entscheidungen, schlichtweg deshalb, weil wir dort sehr viele erfahrene Personen letztlich haben. Die Maschine trifft, also die Maschine, der autonome LKW trifft ganz anders Entscheidungen. Wir müssen es sicherstellen, dass die Art und Weise, wie wir Daten liefern, dass die nicht interpretationsfähig sind, sondern dass wir immer schwarz-weiß Entscheidungen haben. Also entweder darf verladen werden und dann sind die Bedingungen ganz, ganz sicher und eindeutig, dass der Container angehoben werden darf, oder es ist ganz eindeutig und sicher, dass der Container noch nicht angehoben werden darf. Das müssen wir der Maschine vollständig klar machen. Dafür müssen wir ihr eindeutige Daten zur Verfügung stellen. Unter welchen Bedingungen hast du dich quasi wie zu verhalten? Nämlich eben auch vor zwei Hintergründen oder vor mehreren Hintergründen. Das eine ist, wir müssen natürlich eine Sicherheit der Prozesse gewährleisten. Im Moment ist es so, dass viele Menschen für die Sicherheit gerade stehen und die machen das ziemlich gut. In Zukunft ist die Maschine dann dafür verantwortlich, Sicherheit zu gewährleisten. Und dort dürfen in der Tat keine Fehler passieren. Wir haben eine sehr, sehr große, eine sehr physische Welt mit Containern, die sehr, sehr viel wiegen. Das heißt, wenn es dort Unfälle gibt, dann tun solche Unfälle richtig weh. Und deshalb Safety First. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir der Maschine sehr gute Hinweise geben, möchte fast sagen, fast perfekte Hinweise geben, wie sie sich unter welchen Bedingungen
zu verhalten hat. Das finde ich sehr, sehr spannend. Weil Sie das sagen. Sicherheitsaspekt wäre auch nochmal eine Frage von meiner Seite gewesen. Gut, dass Sie es selber schon ansprechen, weil Menschen interagieren, Menschen reagieren auf bestimmte Situationen. Die können auch auf Unwägbarkeiten reagieren, auf unvorhergesehene Ereignisse. Wenn wir jetzt eine oder vielleicht aktuell sogar die wichtigste Person, den LKW-Fahrer, aus dieser Gleichung rausnehmen, wie kann denn der fahrerlose LKW reagieren oder reagieren vielleicht nicht, aber interagieren? Wie funktioniert das? Ich habe zum Beispiel gesehen, wenn ein Container aufgeladen wird, darf das niemals sein, ohne dass der Fahrer neben seinem Fahrzeug steht und der Reach-Stacker, also dieser Staplerfahrer, das sieht. Beim autonomen LKW steigt da keiner aus. Beispiel, ne?
Genau. Also wir haben im Moment in der physischen Welt trifft in der Tat die Person eine oder die Personen Entscheidungen. Der LKW-Fahrer, der Reach-Stacker-Fahrer, der Kranführer etc., diese treffen Entscheidungen und diese Personen haben im Lauf ihres Lebens oder ihres Arbeitslebens einfach gelernt, was sind die Spielregeln, ja, wann, unter welchen Bedingungen kann ich das Verhalten meines Gegenüber wie verstehen, wie sicher bin ich gerade, was diese Person gleich durchführen wird, und genau diese Spielregeln, die müssen wir jetzt der Maschine mitgeben. Unter welchen Bedingungen hast du dich letztlich wie zu verhalten. Dabei hilft uns auf der einen Seite der LKW, der mit unterschiedlichen Sensoren ausgestattet ist, der also in der Lage ist, seine Umwelt wahrzunehmen, statische oder bewegliche Gegenstände zu erfassen und dementsprechend dann Entscheidungen zu treffen, ob er da weiterfahren darf aufgrund von den Gegenständen, die in seiner Fahrspur drin sind oder möglicherweise eben auch entsprechend nicht drin sind. Da gibt es hochgenaue Karten dann an der Stelle. Und auf der anderen Seite müssen wir ihm allerdings eben auch die die Regeln, die Spielregeln, die Verhaltensregeln, letztlich die Verkehrsregeln mitgeben, unter welchen Bedingungen hat er letztlich was zu tun. Also ein Beispiel, wenn gerade gekrant wird, also ein Container vom Kran angehoben wird, dann darf aktuell kein LKW durchfahren aus Sicherheitsgründen, falls mal etwas herunterfallen sollte, damit eben der durchfahrende LKW bzw. die Person, die im LKW dann drin ist, nicht gefährdet wird dann an der Stelle. Und genau das müssen wir jetzt auf eine andere Art und Weise dem autonomen LKW mitgeben. Im Moment sieht es der LKW-Fahrer, dort wird gekrant, dann fahre ich da nicht durch. Jetzt müssen wir eine Verbindung zwischen Kran, also eine digitale Verbindung, wir müssen Informationen vom Kranvorgang an den LKW dann weitergeben, damit der LKW dann eigentlich den eindeutigen Befehl schon hat, jetzt muss ich stehen bleiben. Und eben nicht nur jetzt muss ich stehen bleiben, sondern auch jetzt ist der Kranvorgang abgeschlossen, jetzt darf ich wieder losfahren. Und das ist genauso relevant. Also das eine ist, jetzt muss ich stehen bleiben, sicherheitsrelevant. Aber das andere, jetzt darf ich auch wieder losfahren. Das ist performance-relevant, weil wenn wir dem LKW nicht sagen, im Sinne von seiner Missionsplanung, jetzt darfst du wieder losfahren, dann trifft ja kein anderer diese Entscheidung. Es gibt den Menschen nicht mehr. Und dann würde der LKW schlichtweg einfach nur stehen bleiben und seinen Container nicht abliefern. Und dann ist letztlich die Leistungsfähigkeit des Terminals dann auf einmal enorm eingeschränkt. Also da, deshalb müssen wir auch die Performance, die Leistungsfähigkeit durchaus genauso im Hinterkopf haben, wie letztlich die Sicherheit des Systems.
Ja. Interessant im Zusammenhang mit Automatisierungsgeschichten, Digitalisierungsgeschichten ist immer auch die Frage der Akzeptanz. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an Verlustängste, was den Arbeitsplatz angeht. Wir nehmen ja Personen aus einem Prozess heraus, die bis dahin ja eine wichtige Aufgabe übernommen haben. Natürlich gibt es aber auch Bereiche, wo schon Fachkräftemangel herrscht, also wo auch Nachwuchsprobleme einfach bestehen. Wie sehen Sie das jetzt hier in diesem konkreten Projekt?
Wir haben häufig bei Transportaufgaben in der Tat einen Fachkräftemangel und dementsprechend wäre es jetzt hier an der Stelle durchaus gewinnbringend, ein System verfügbar zu haben, bei dem der Mensch nicht ein zwingender Teil letztlich des Funktionierens ist, sondern dass wir ein vollautomatisiertes oder autonomes System jetzt hier an der Stelle sicherstellen können. Gleichzeitig ist es bei Akzeptanzfragen immer so, dass Akzeptieren von einer neuen Technologie immer damit eben auch zu tun hat, welchen Effekt hat diese neue Technologie direkt auf mich als Person, auf meine Arbeitstätigkeit, bringt es mir selbst, damit meine ich nicht dem Unternehmen, sondern bringt es mir selbst als Mitarbeiter an der Stelle in irgendeiner Art und Weise einen Vorteil, dass meine Arbeit leichter wird, dass meine Arbeit schneller wird, dass meine Arbeit zuverlässiger wird, dass ich was auch immer als eigenen Vorteil quasi davon habe. Und je mehr ich etwas als Vorteil erfahren kann, dabei ist mir genau dieser Begriff wichtig, ich muss es erfahren können. Wenn ich es nicht erfahren kann, wie kann ich es akzeptieren? Also wir müssen letztlich diese Technologien anbieten. Wir müssen sie, selbst wenn sie am Anfang natürlich prototypisch sind, aber wir müssen sie erfahrbar machen. Das kennen wir auch aus anderen Projekten heraus. Je mehr wir sie erfahrbar machen, und natürlich ist es eben auch die Aufgabe, dass sie sicher funktioniert, aber wenn sie dann als sicher und als gut funktionierend erfahren wird, dann erhöht sich auch deutlich die Akzeptanz. Das haben wir durchaus eben festgestellt. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig in diesem Forschungsprojekt, aber eben jetzt auch in anderen Projekten, die in Deutschland gerade stattfinden zum Thema autonomes Fahren. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer mehr Projekte durchführen, denn nur dann wird diese Technologie oder diese Technologiepakete erfahrbar für Mitarbeiter, aber auch insgesamt für die Gesellschaft.
Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, was ich ja persönlich sehr spannend finde, vor allen Dingen, nachdem ich jetzt auch den Betrieb selbst kennengelernt habe. Ihr Forschungsprojekt läuft ja wirklich knallhart in diesem Vollbetrieb, weil Sie können das ja, wie Sie vorhin schon mal formuliert haben, jetzt auch nicht einfach mal stoppen oder eine grüne Wiese machen oder so. Wie läuft da die Zusammenarbeit ab? Also wie funktioniert das, ohne dass Sie da jetzt auch den Betrieb stören?
Wir können oder wir müssen teilnehmen natürlich an dem Betrieb. Das ist ganz klar. Da gibt es bestimmte Sicherheitsbestimmungen, die wir natürlich ganz klar für uns selbst annehmen. Das ist auch gar keine Frage, dass wir die annehmen. Denn wenn man auf solchen Terminals ist, Sie haben es auch anfangs schon gesagt, das ist ja eine ganz, ganz große physische Welt, da gibt es Container, die tonnenschwer sind, die 4-5 Stockwerke hoch gestapelt werden. Da fällt es nicht schwer, Sicherheitsspielregeln quasi einzuhalten. Und trotzdem ist es eben so, dass wir an diesem System teilnehmen, dass wir die Prozesse mitanalysieren, dass wir Interviews führen mit einem Kranführer, mit einem Reachstacker-Fahrer, dass wir in Teilen auch mitfahren in LKWs, im Reachstacker uns das anschauen, dass wir Personen begleiten bei der Eingabe letztlich von Aufträgen in die IT-Systeme. Also wir versuchen dort allen handelnden Personen quasi über die Schulter zu schauen und vor allen Dingen ganz, ganz viele Fragen letztlich zu stellen. Warum ist das so? Warum muss dort der Haken gesetzt werden? Warum kommt das Ganze jetzt hier nicht in dem IT-System an, sondern wird jetzt hier nochmal über einen Zettel oder eine Unterschrift eben entsprechend quittiert? Und man hat dort sehr stark iterative Prozesse. Das heißt, wir gehen hin, wir bauen das erste Abbild, so wie wir es verstanden haben. Dann stellen wir dieses Abbild wieder den handelnden Personen vor Ort quasi vor, um zu checken, ist unser Verständnis richtig oder nicht? Und dann ist es zunächst natürlich an einigen Stellen auch nicht korrekt oder wir haben einige Dinge auch noch nicht erfasst. Dann bauen wir ein neues Abbild auf, gehen wieder in diese Schleife rein, wieder in diese Kontrollschleife rein. Und das haben wir sicherlich 20, 30 Mal gemacht, dass wir neue Abbilder der realen Welt letztlich gebaut haben und immer wieder vorgestellt haben, bis wir jetzt das Gefühl haben, dass wir wirklich die reale Welt in einem digitalen Format abgebildet haben, die dann eben stimmig ist. Und wir kriegen jetzt von den operativen Experten in der Tat das Feedback, dass unser Systemabbild jetzt so vollständig korrekt ist.
Sie waren ja jetzt auch vor Ort und sicher öfter vor Ort und haben das, wie Sie sagen, ja beobachtet, haben teilgenommen. Gab es denn da was, was Sie irgendwie besonders beeindruckt hat? Oder gab es vielleicht auch Ereignisse, die jetzt wirklich unvorhergesehen waren, wo Sie auch vielleicht mal einen Schreck bekommen haben oder so? Haben Sie da mal was mitbekommen?
Es ist ja erstmal ziemlich beeindruckend, wenn man in diese Logistik oder diese Containerwelt dort kommt, wenn man dort bisher nicht viel zu tun hatte. Klar, man kennt Fernsehbilder, das ist ja ganz klar, oder kennt auch wissenschaftliche Analysen, das ist auch ganz klar. Aber dort wirklich dann vor Ort zu sein, live zu sein, diese Mächtigkeit des Systems, der Container, der Fahrzeuge, das ist schon ziemlich beeindruckend. Da ist ja dort alles auf Langlebigkeit, auf Robustheit quasi ausgelegt. Da ist nichts filigran, da ist alles Heavy Metal, da ist alles entsprechend robust. Und das ist das eine. Das zweite ist dann an der Stelle, dass es dann doch häufig um Kleinigkeiten eben entsprechend gibt. Es gibt so Verschlusssysteme, nennen sich Twistlocks, die den Container auf dem Auflieger quasi festmachen. Und die müssen dann, bevor gekrant wird oder bevor der Reachstacker, also der Stapler, den Container wegnimmt, müssen die dann eben entsprechend geöffnet werden. Und wenn das eben nicht passiert, wenn das mal vergessen wird, dann könnte es eben sein, dass sowohl Container inklusive Auflieger und LKW dann angehoben wird.
Ach, du Schreck.
Ja, das ist diese Unterschiedlichkeit, diese ganz, ganz große Welt und dann auf der anderen Seite diese Kleinigkeiten, diese Twistlocks oder eben auch die Bewertung letztlich von dem Checker, der einen Container einstuft als entweder lebensmitteltauglich, also ein sehr, sehr qualitativ hochwertiger Container, der sehr sauber ist etc. oder eben ein Container, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, der vielleicht eher für Holztransporte dann eingesetzt wird. Also da gibt es ganz, ganz viele Kleinigkeiten und ganz, ganz viel Kenntnis eben auch bei den handelnden Personen. Viel Wissen, viel erlerntes Wissen, das auch nirgendwo häufig steht, sondern das muss man rauskitzeln. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Und ich finde es unglaublich beeindruckend, wie viele dann doch, oder nicht viele, aber einige handelnden Personen, wie genau diese sagen können, wo ein Container steht und warum der jetzt gerade dort ist oder weshalb er jetzt da ist. Also da ist eine ganz, ganz starke quasi Karte im Gehirn hinterlegt. Das ist schwer beeindruckend.
Kein Status quo ohne Ausblick. Wie geht's denn jetzt weiter konkret in dem Projekt? Was sind denn die nächsten Schritte?
Ja, wir bauen jetzt die Missionsplanung. Das heißt, die ist notwendig, damit der LKW letztlich weiß, was er zu tun hat. An welchen Stellen er zu parken hat, an welchen Stellen er anzuhalten hat, an welchen Stellen ein Kranvorgang vorgenommen wird, an welchen Stellen er dann vom Reachstacker begleitet beladen wird, unter welchen Bedingungen er quasi losfahren darf und nicht losfahren darf. Und dabei unterscheiden wir zwischen einem sogenannten Happy Flow, also das ist der normale Ablauf, ohne dass irgendwelche Störgrößen auftreten, und dann einem sogenannten Unhappy Flow. Also was passiert, wenn sich beispielsweise ein anderer LKW-Fahrer nicht an die Verkehrsregeln hält? Dann müssen wir dem autonomen LKW aber trotzdem etwas mitgeben, unter welchen Bedingungen hat er sich dann eben wie zu verhalten. Wir müssen ihm fast der Anspruch ist der, für jede mögliche oder auch unmögliche Bedingung, die auf dem Containerterminal stattfinden kann, etwas ins Pflichtenheft, also in die Missionsplanung reinzuschreiben, unter welchen Bedingungen hast du dich wie zu verhalten. Und das bauen wir jetzt im Moment gerade. Und an der Stelle haben wir mit Deon Digital einen sehr, sehr guten Partner, der uns das Ganze in einer bestimmten Vertragssprache aufbaut, die dann hochsicher abläuft und vor allen Dingen, das ist für die Zukunft eben auch wichtig, Mensch und Maschinen lesbar ist.
Ja, Herr Professor Haas, ganz herzlichen Dank. Finde das sehr, sehr spannend, sehr aufregend, hat auch eine sehr hohe Relevanz, wie ich finde. Und ja, das Wort Heavy Metal hat mir sehr gut gefallen. Ganz prima. Kommen wir zu unserer Abschlusskategorie, die wir auch haben. Wir wollen von unseren Gästen immer, dass sie in 30 Sekunden nochmal eine Art Zusammenfassung liefern. Und ich würde Sie bitten, den Satz, den ich gleich beginne, dass Sie den bitte vervollständigen. Sie haben dafür 30 Sekunden Zeit. Ich sage den Satz jetzt gleich und dann können Sie direkt anschließen. Herr Haas, das Projekt, das wir hier gemeinsam mit unseren Partnern durchführen, ist deshalb so wichtig, weil?
Weil wir nicht nur automatisierte Technik mit unseren Partnern zusammen entwickeln und zum Einsatz bringen, sondern sie unter Realbedingungen zum Einsatz bringen. Und erst unter den Realbedingungen wird immer deutlich, welche Probleme treten auf und welche neuen Lösungsmöglichkeiten muss man an der Stelle entwickeln. Wichtig an der Stelle ist ebenfalls, dass wir zwei sehr unterschiedliche Welten haben. Die sehr physische, materielle Welt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die extrem immaterielle Welt, die datengetriebene digitale Welt. Und die müssen wir miteinander verheiraten. Und da stellen sich technische Fragen, da stellen sich psychologische Fragen, neurophysiologische Fragen, aber eben auch soziologische Fragen. Das macht es als Herausforderung, aber eben auch spannend.
Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Herr Haas, hat mir großen Spaß gemacht. Mal danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie hier waren bei uns. Ich kann Ihnen nur alles, alles Gute wünschen für den weiteren Verlauf des Projekts.
Ja, ich danke ebenso. Hat Spaß gemacht. Danke.
Prima. Ja, das war es dann wieder einmal mit Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ich weiß schon, dass in der nächsten Folge mal das Thema Mode dran sein wird und auch das Thema künstliche Intelligenz. Das hört sich doch auch schon wieder sehr spannend an. Also, ihr merkt, ihr seht, bleibt dran und ja, alles Gute euch und bis zum nächsten Mal.
Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.